Der hat seinen Schüler, diesen jungen Propheten, der von ihm was lernen will, seinen Diener. Und er sieht, wir sind belagert in Samaria, da kommen die Feinde und so weiter. Und der kriegt Angst und fängt an zu zittern. Und dann sagt der Prophet, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht, dass wir mehr sind als die da draußen. Und dass er mehr sieht, als, dass wir mehr sind als Belagerer. Und 2. Könige, Kapitel 6, Vers 16, da heißt es, und er sprach, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach noch einmal, Herr, öffne doch dem Burschen die Augen, dass er sehe. Und da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah und siehe, da war der ganze Berg, wo sie drin saßen und worauf sie wohnten und da ringsherum war voller feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Also Gott muss uns die Augen haben, öffnen, dass wir in der Welt nicht allein sind, dass wir in der Welt nicht allein sind, dass wir nicht allein kämpfen, dass wir nicht allein arbeiten. Es sieht gar nicht so viel aus, aber der Herr ist es, der mit uns arbeitet und mit uns geht. Ein Berg voll feuriger Rossen. Auch um diesen Elisa hier. Er sah so einsam aus. Was ist das für so viele? Aber dieser feurige Berg. Weißt du, wir haben natürliche Augen und wir müssen auch die übernatürlichen Augen gebrauchen. Und diese übernatürlichen Augen sind wichtiger für unser geistliches Leben. Der Prophet hat den Einblick schon gehabt, er hat gesehen. Er hat gesehen, also ich kämpfe nicht allein, ich bin nicht allein. Auch wenn ja die ganze Stadt voller Teufel ist, der Herr ist bei uns, der Herr ist der Stärkere, der Größere, der Mächtigere. Der Glaube, das ist etwas durch den Horizont sehen. Der übernatürliche Glaube wird dem Gläubigen zur Verfügung gestellt. In Römer Kapitel 10, Vers 17, da heißt es, durch das Hören des Wortes Gottes kommt und entsteht der Glaube. Der natürliche Glaube kann gemessen werden. Da heißt es mal, oh ihr Kleingläubigen, könnt ihr das nicht verstehen? Oder dann sehen wir bei Jesus von den Ausländern, die Samariterin oder der römische Hauptmann und so weiter. Und als die glauben, dann sagt er den Leuten, solchen Glauben habe ich gar nicht gesehen in Israel. Die geheilten, die blutflüssige Frau zum Beispiel, solchen Glauben habe ich gar nicht gesehen. In Lukas Kapitel 17, Vers 5, als die Jungen ja das einmal sahen, wie der Glaube funktioniert, dann haben sie gesagt, oh Herr, mehre unseren Glauben. Und mir geht's heute Abend um den Glauben. Glaube ist eine Gabe, ein Geschenk. Wenn wir nicht das Wunder des Heiligen Geistes erleben, bleiben wir kleingläubig, kleinkariert, spießbürgerlich. Und die Juden damals, bei denen konnte der Herr Jesus nicht viel wirken, weil sie vom Judaismus sehr stark belastet waren. Nur die Nichtjuden, und das ist das Erstaunliche, konnten glauben, dass wenn ich Jesus berühre oder wenn ich bitte, dann passiert was. Und die, die sich dem jüdischen Glauben unterwarfen, die konnten das nicht. Es sei denn, sie brachen mit den jüdischen Tabus, wie diese blutflüssige Frau, wenn ich nur könnte den Saum seines Kleides berühren, ich werde gesund werden. Der Glaube kann wachsen, wenn wir die Tabus brechen. Die religiösen Tabus vor allem. Und uns einfach blind auf das Wort Gottes verlassen. Der Glaube wächst durch das gepredigte Wort, durch Menschen, die selber ein bisschen weitergegangen sind. Du kannst nicht was lernen, wenn du nur dumme Trotteln vor dir hast und immer wieder nur zuhörst Leuten, die sagen, wir sind nichts, wir können nichts, aus uns wird nichts. Nein, wir brauchen Menschen mit Vision, die eine Schau haben, die etwas uns zeigen. Gott kann. Wir können mit dem Herrn über die Mauer springen. In der Predigt wirst du mit dem Glauben beschenkt, wie in einem Intensivseminar. Da wird dir gezeigt, dass und das passiert, wenn du dich Gott vertraust, wenn du deinen Horizont sprengst, wenn du bereit bist, weiterzugehen als sonst, wenn du bereit bist, deinen Horizont zu erweitern. Und wir sind herausgefordert im Leben, einfach zu lernen, lernbereit zu sein, belehrig, uns belehren lassen. Und man kann vieles machen, wenn man sich belehren lässt. Von jemand, der weitergegangen ist als du, kannst du was lernen. Der weiter geforscht hat, der weiter was entdeckt hat, der was erfahren hat, der kann was berichten. Einer, der nie aus dem Haus rausgegangen ist, der kann nicht viel berichten. Aber einer, der die Welt mal bereist hat, und deshalb sind früher die Handwerker, die sind als Wandergesellen durch die Lande gezogen und die haben ihre Erfahrungen erweitert. Nicht nur beim Papa was gelernt, sondern sie haben was in der Welt draußen gelernt. Das beflügelt einen, das macht einen fragend, neugierig, begeistert einen. Guck mal, wie die das machen. Das bringt uns auf eine neue Spur. Deshalb solltest du Predigten hören, die deinen Glauben stärken, die dich motivieren, die Menschen, die weiter sind als du, und das habe ich in meinem Leben immer gemacht, ich habe immer versucht, ältere Brüder und Schwestern einzuladen, die was mit Gott erlebt haben, die was entdeckt haben, die wo da waren, wo Gott was an ihrem Leben getan hat, das hat mich inspiriert. Und dann habe ich immer wieder gesagt, was die konnten, kann ich es auch. Was die entdeckt haben, werde ich auch entdecken. Und dann habe ich weiter geforscht und weiter gearbeitet an mir selbst. Leute, die was gelernt haben, von denen kannst du was lernen. So ist es so wichtig, dass wir Leute finden, auch in unserer Umgebung, von denen wir was lernen können. Dass wir Bücher lesen, selbst wenn du die Leute nicht hast, aber du kannst Bücher lesen, die weiter sind als du. Nicht nur fromme religiöse Krimis, Unterhaltungsbücher, nein, die was entdeckt haben. Als ich in England war und meine Englandreise gemacht habe, da habe ich Leute getroffen unterwegs, die waren da vor einem Haus von Jörg Müller in Bristol und da standen sie, die haben was gelesen aus dem Buch, ich dachte, das ist eine christliche Freiversammlung, aber es waren Leute, die was aus der Lebensgeschichte von Georg Müller gelesen haben und da haben sie gesagt, lieber Gott, gib uns auch diesen Glauben von Georg Müller. Später habe ich in Glasgow erlebt, an seinem Haus, wo John Knox gelebt hat, dieser große schottische Reformator, dann lesen sie auch wieder so eine gleiche Clique, lesen sie aus den Büchern, aus der Lebensgeschichte, wie entschieden und entschlossen John Knox war. Wenn er gebetet hat, hat die Maria Stuart gezittert, diese blutige Maria, die Christen verfolgte damals. Und weil, oh Gott, gib uns diesen Glauben von John Knox. Und wir sollten Bücher lesen, Zeugnisse lesen von Männern und Frauen, die was für Gott gewagt haben, die was mit Gott erlebt haben, die was für Gott gewesen sind. Und wenn du selbst keine Bücher hast, du kannst Hebräer 11 lesen, da heißt es, durch den Glauben, was der Noah gemacht hat, was der Moses gemacht hat, was der ein oder andere dieser Männer Gottes gemacht haben. Die Aposteln, sie haben von Jesus gelernt. Und sie haben das, was sie von Jesus gelernt haben, den Christen weitergegeben. Und die Christen haben wieder das, was sie von den Aposteln gelernt haben, wieder anderen Menschen weitergegeben, was sie gesehen, gehört und betastet haben. Und unser Glaube wächst durch die Weitergabe von Erfahrungen. Durch unser Zeugnis, das wir weitergeben. In unsere Fußspuren gehen dann andere eines Tages. Wir hinterlassen immer Fußspuren in unserem Leben. Und andere Menschen probieren es, die testen es, die versuchen es. Gewiss, sie müssen auf ihre eigene Art und Weise das alles entdecken. Man kann niemanden kopieren. Jeder Mensch ist ein Original. Aber man kann von jedem Original lernen. Die meisten lernen nur durch Vorbilder. Also ich denke, auch im Leben ist es so, die Vorbilder prägen uns und das behält man eigentlich in sich. Ich werde nie vergessen, ich war ein junger Christ, bin in der Gemeinde, eine Pfingstgemeinde gewesen. Da ist die Frau vom Pastor gestorben, die hat drei Kinder, kleine Kinder zurückgelassen. Und wir wollten alle wissen, was der Pastor am Sonntag predigt, nach der Beerdigung von seiner Frau. Und ich war erstaunt, was der gepredigt hat, dass er andere ermutigt hat, obwohl zum Heulen war. Ein Mann muss jetzt drei Kinder betreuen, Witwe und so weiter. Und sein Stichwort war, seine Predigt war, ich weiß noch heute, was er gepredigt hat. Dennoch bleibe ich stets an dir. Und dieses Dennoch, egal was da passiert, egal wie es weitergeht, egal wie die Situation ist, dennoch bleibe ich stets an dir. Und er hat so ausführlich das beschrieben. Dennoch, Herr, auch wenn du hart bist, auch wenn ich dich nicht verstehe, auch wenn deine Wege schwer sind, dennoch bleibe ich stets an dir. Das hat mich motiviert. Dennoch, egal was da kommt, ich lasse mich nicht unterkriegen. Dennoch, dieses Stichwort, dieses Dennoch. Die Theorie braucht immer eine praktische Erfahrung, sonst bleibt es nur ein Hirngespinst, ein Fata Morgana. Praktische Hinweise sind wichtig, damit die Theorie funktioniert. Dennoch bleibe ich stets an dir. Die Theorie funktioniert erst durch praktische Anwendung. Wenn ich dann selber probiere, dann dennoch, Oh Gott, dennoch bleibe ich bei dir. Egal was passiert, egal wenn ich krank bin, egal wenn ich einen Unfall habe, egal wenn ich in eine Krise komme, egal wenn ich allein werde bin und egal wenn ich alles verliere, ich bleibe dennoch bei dir. Das Leben geht weiter. Es hört nicht auf. 1. Korinther 12, Vers 9. Und da wird uns gesagt, dass gerade der Glaube eine spezielle Gabe Gottes ist, ein Geschenk vom Himmel, wird vermittelt durch den Heiligen Geist. Das kannst du nicht verdienen, dieses dennoch Gott, bleibe ich stets bei dir. Jemand hat etwas versucht und gewagt und hat es erlebt, dennoch. Ich kann diesen Pastor, der ist heute irgendwo, habe ich gelesen, diese Tage, Pastor in Memmingen, unten da Richtung Allgäu, er hat Gott gedient, dennoch hat wieder geheiratet und dennoch bleibe ich stets an dir. Mein Leben geht weiter, egal was passiert, egal wenn die Welt Kopf steht, egal wenn die Welt untergeht, dennoch bleibe ich stets an dir. So, und ich möchte einfach Mut machen, auch durch diese Predigt hier. Und ich bin Gott dankbar, dass ich Leute ermutigen kann und darf. Und eigentlich, das ist mein Auftrag, auch hier durch diese Internetpredigten. Ich bin wie ein Bettler, der einem anderen Bettler sagt, wo es Brot gibt. Als wir in Heilbronn wohnten, ich wusste gar nicht, plötzlich sind wir von Bettlern überlaufen worden. Da kam jeden Tag, jede Woche ein Bettler. Und irgendwie fragte ich, woher wisst ihr, dass ihr bei uns was bekommt? Dann sagt er, an ihrem Haus ist eine Kerbe. Jemand hat so ein Kerben in unserem Haus, so ein Zeichen gemacht. Hier gibt's Brot. Hier kannst du betteln. Bis ich diesen Kerben, dieses Zeichen am Haus entdeckt habe und weggemacht habe. Weißt du, ich bin ein Bettler, der einem anderen Bettler sagt, wo es Brot gibt. Ein guter Prediger ist ein guter Verräter, der seine Erkenntnisse und seine Entdeckungen einfach weitergibt. Und das tue ich jetzt. In meiner Phase, in meiner Lebenssituation, jede Lebensphase ist etwas anders. Man hat verschiedene Dienste, man evangelisiert, man missioniert, man baut Gemeinde, man baut Kirchengebäude und so weiter. Und jetzt gebe ich die Erkenntnisse und die Erfahrungen weiter, die Gott mir gezeigt hat. Ich mache so Kerben. Ich sage, hier gibt's Brot. Versucht es mal auf diese Art. Dennoch bleibe ich stets an dir. Die natürliche und übernatürliche Kenntnisse, dieses geistliche Know-how, ist etwas, was man nicht irgendwo lernt. Es muss einem weitergegeben werden durch ein Vorbild. Ich werde nie vergessen, ich habe David Duplessis bei mir gehabt in der Gemeinde. David Duplessis kommt aus Südafrika. Er hat eine Vision von Gott gehabt, dass er sogar zum Papst Johannes den 23. geht und dass er in der katholische, charismatische Bewegung die beginnt und so weiter. Und wie Gott ihn geführt hat. Er sagt, durch welche Tiefen ich gegangen bin. Und deshalb, wir sollen uns gegenseitig ermutigen. Wir müssen durch Tiefen gehen, damit wir die Höhen erreichen können. Nur durch die Tiefe erreichst du die Höhe. Und das hat mich sehr ermutigt, David Duplessis, David Wilkerson, auch so ein Richard Wurmbrand, war auch so ein Ermutiger für mich persönlich. Ich bin Gott dankbar für Menschen, die mir dieses geistliche Know-how weitergegeben haben. Die weitergemacht haben. Oder andere Geschwister, die im Gefängnis waren, die Tiefen durchgemacht haben. Weißt du, jemand, der auf der Halleluja-Höhe oben war und da auf Wolke Nummer 7 geschwebt ist, das ist nichts Besonderes, verstehst du, wenn alles okay war und alles flott ging und wie gebuttert und geschmiert. Aber nein, Menschen, die durch Tiefen gegangen sind und aus den Tiefen herauskamen, die können was berichten, was erzählen. Früher im Altertum gab der Vater den Kindern die Betriebsgeheimnisse weiter, was auch immer ist. Und was ist so wichtig? Wir geben die reiferen Brüder und Schwestern in der Gemeinde, geben den Eltern, den jüngeren Geschwistern ihre Erkenntnisse und Erfahrungen weiter. Du lernst von einer alten Omi mehr als von einem neuen, frischen Bibelschüler, der von der Uni kommt oder wo auch immer. Weißt du, der hat nur Theorie. Aber so eine Frau, ein Mann, der durch Tiefen gegangen ist, die Hölle durchgemacht hat, der gekämpft hat und Wasser und Blut geschwitzt hat, der kann erzählen, wie es gemacht wird, wie man im Glauben stark wird. Gott will uns seine Geheimnisse weitergeben durch Männer und Frauen, die im Glauben standfest geblieben sind. Wie man erfolgreich lebt, wie man gesegnet wird, trotz vielen ungesegneten Zuständen, wie man gesund bleibt. Oder wie man ein starkes Leben führt. Weißt du, Gott will uns zeigen, wie man ein glückliches und zufriedenes Leben führt, wie man ein erfülltes Leben führt, trotz vieler unerfüllter Wünsche. Der Mensch wird gerettet, wenn er Jesus in seinem Leben aufnimmt. Das ist die eine Sache. Aber dann muss er weitergehen. Und nach der Aufnahme von Jesus fängt erst das Leben an. Mein Unterbewusstsein muss neu kreiert werden. Mein Inneres muss verändert werden. In meinem Geist muss ein neues Denken, eine neue Orientierung, neue Ausrichtung kommen. Ich muss neu programmiert werden. Das fängt alles nach meiner Bekehrung an. Und das passiert in der Predigt, das passiert im Gottesdienst, das passiert, indem du mit Gläubigen dich unterhältst und die stecken dich an. Der erste Schritt des Glaubens ist die simple Annahme, Gott existiert, Gott gibt es, Gott ist ein Vergelter der Gebete. Du kannst bitten und du wirst empfangen. Du erlebst etwas und wir erleben es, wenn wir sehen, wir ernten auch gleichzeitig was. Also das ist ein Geheimnis. Wenn du was siehst, dann wirst du erst ernten. Solange du nichts gesehen hast, wirst du auch nichts ernten. Und deshalb ist es erstaunlich, von Menschen zu hören, die was gesehen haben, die was angefangen haben, die was getan haben, die was gewirkt haben, die haben auch was bewirkt. Gerade das, was du siehst oder gesehen hast, wirst du auch ernten. Wenn du nichts siehst, wirst du auch nichts ernten. Also brauchen wir gar nicht mehr weiter diskutieren. In Jakobus 5, Vers 15, da heißt es, das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen. Wenn du nicht glaubst, brauchst du auch gar nicht beten. Wenn du nicht erwartest, dass dieses Gebet dir hilft, das ist ja sowieso gewusst, da hat keine Vollmacht, keine Autorität oder was auch immer sein mag, dann ist das Beten sowieso für dich nur Jux. Aber wenn du sagst, betet für mich, ich erwarte Wunder, ich erwarte, dass Gott mir hilft, dann wird was passieren. Jakobus Kapitel 6 und folgende Verse, da heißt es weiter, wenn wir nicht im Glauben beten, werden wir auch nichts empfangen. Also der Glaube muss uns dieses im Herz gegeben werden. Ich glaube, Herr, wenn ich jetzt bete, wenn ich jetzt diesen Saum seines Kleides berühre, ich werde geheilt. Ein Zweifler heißt es in der Heiligen Schrift, ein Kleingläubiger wird nichts bekommen. Gott ehrt nicht den Zweifler, den Ungläubigen. Der Zweifler verweigert sich der Welt des Geistes. Der Herr will was mit ihm tun, der Gott will bei ihm was anfangen, aber er sagt, weiß ich gar nicht, ich bin gar nicht so sicher. Wir müssen zuerst mal von innen her überzeugt sein und überzeugt werden, Gott ist mit mir, Gott ist bei mir, Gott hilft mir. In Römer Kapitel 14, Vers 23 sagt der Paulus hier, was nicht vom Glauben ist, das ist Sünde. Was nicht aus dem Glauben kommt, wenn du nicht aus einer inneren Überzeugung was tust, ob du jetzt was gibst oder was bittest oder was unternimmst, das wird keine Ergebnisse bringen. Das wird null und nichtig sein. Denn Zweifel ist Rebellion gegen Gott. Gott versteht mich nicht. Gott hat mich nicht lieb. Gott kümmert sich nicht um mich. In Hebräer Kapitel 4, Vers 2 ist eine erstaunliche Aussage. Denn es ist auch uns verkündigt worden, wie jenen, den Israeliten damals. Aber das Wort, das sie hörten, half ihnen nichts, weil sie nicht im Glauben vereint waren mit dem, was sie hörten. Also du musst dich vereinigen mit dem, was du jetzt auch jetzt hörst. Ist das für mich? Ja, Herr. Ist es wahr? Funktioniert das für mich? Du musst einverstanden sein, was du in der Bibel liest, was man dir predigt. Sie waren nicht einverstanden mit dem Prediger, mit der Predigt, mit diesem Rema-Wort, was Gott ihnen gezeigt hat. Du wirst geheilt werden. Ja, das glaube ich gar nicht. Also mein Fall ist unheilbar. Mein Problem ist unlösbar. Meine Situation kann sich nicht verändern. Ich bin dahingegeben. Wenn du nicht einverstanden bist mit dem, was zu dir kommt, dann prallt es ab. Und er wird genau das Gegenteil. Es wird doch schlimmer. In aller Liebe. Das ist genauso wie die Strahlen der Sonne. Die Sonne sendet ihre Strahlen. Die Strahlen sind immer okay, sind immer in Ordnung. Aber die Ozonschicht, wenn die nicht dicht und stark genug ist, dann bewirkt die Sonne, die sonst Heilung und Leben und Gesundheit bewirkt, bewirkt Krebs und Dürre und Trockenheit und was auch immer. Die Juden waren mit Jesus nicht einverstanden. Und er konnte bei ihnen überhaupt kein einziges Wunderlein wirken. In Nazareth insbesondere kein Zeichen. Das prallte alles ab. Der römische Hauptmann dagegen, er sagte, oh Herr, sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund werden. So einfach geht es. Der Hauptmann hat sich selbst als Beispiel genommen. Ich bin ein Befehlshaber. Wenn ich sage, geh, dann geht er. Komm, dann kommt er. Springt, dann springt er. Und so sollten wir auch mit Gott rechnen, dass sein Wort wahr ist, dass sein Wort funktioniert. Und so profitiert man erst vom Glauben. 1. Johannes 5, Vers 4. Ich spreche über den Glauben. Wie funktioniert der Glaube? Und Glaube ist eine Gabe Gottes. Das kannst du nicht lernen. Es muss dir plötzlich vom Heiligen Geist gegeben werden. Jesus muss dir aufschließen. Und da heißt es in 1. Johannes 5, Vers 4. Unser Glaube ist der Sieg, die Kraft, dass die Welt überwindet. Mein Glaube. Meine Überzeugung, nicht die Überzeugung von anderen Leuten. Ich muss glauben. Nicht der Evangelist aus Amerika. Oder was weiß ich so. Nicht der Pastor. Und auch nicht der Pastor Matthäus. Du musst es glauben. Nach der Bibel sind wir ohne Glauben verloren, krank, erleiden Mangel, sind sündig, werden nie fröhlich unsere Straße weitergehen, sind Feinde Gottes. Wir sind gleich besiegt, wenn wir keinen Glauben haben, wir sind schnell besiegt, wenn wir keine Hoffnung haben. Also bei mir ist alles Hopfen und Malz verloren, ich bin wirklich dann verloren. Da hilft mir gar nichts. Aber wenn du glaubst, kann ich sogar einen Strohhalm helfen. Halleluja. So einfach geht es. Also, es ist so wichtig, dass wir lernen, den Glauben in unserem Leben umzusetzen. Und wie viele haben das schon erlebt, wie viele haben schon erfahren? Wir wollen das Negative einfach zurücklassen und gar nicht auf die negativen Menschen, auf diese negativen Vorbilder schauen, die Atheisten, die Ungläubigen, die nicht geglaubt haben. Wir möchten auf die schauen, die geglaubt haben, die was geschafft haben, die was erreicht haben. Wir siechen und quälen uns nur, brennen aus, bleiben leer, wenn wir nicht glauben. Glauben an unseren Erfolg, glauben, dass Gott uns liebt, glauben, dass Gott uns versteht, glauben, dass Gott sich um uns kümmert, dass wir Kinder des Allerhöchsten sind, von Gott gewollt, von Gott geplant, dass wir Originale sind, dass wir was Besonderes sind. Du kannst auch ein anderes Leben leben. Und du kannst in deinem Leben Qualität haben und ein Leben anderer Art leben als der Durchschnitt der Bevölkerung. Fang an zu glauben. Glaube und Unglaube ist eine Entscheidung. Dies oder dies. Du musst nur A oder B sagen. Die oder jene Richtung. Fang an Gott zu glauben. Und wenn du an Gott glaubst, fängst du auch an dich selbst zu glauben. Und fängst auch sogar an die Kraft der anderen Leute glauben. Und andere Leute wirst du ermutigen, wirst anderen Leuten danken, wirst positiv und optimistisch eingestellt sein. Aber du musst zuerst mal das Feuer entdecken. Und als der Mensch das Feuer entdeckte, schau die Geschichte an. Sie kam aus der Steinzeit. Als der Mensch das Feuer entdeckte, damit fing das Leben an. Als sie das Feuer entdeckten. Und seitdem der Mensch das Feuer entdeckt hat, funktioniert das Leben. Und du musst die Kraft des Feuers entdecken. Der Begeisterung, der Freude. Kraft durch Freude. Seitdem hat sich das Leben auf dieser Welt verändert. Seitdem der Mensch das Feuer entdeckte. Seitdem kocht er seine Suppe, grillt. Bratet, treibt Motore an, was auch immer ist, verarbeitet die Metalle, gestaltet sein Leben, macht sein Leben bequem, seitdem er das Feuer entdeckte, entdecke die Kraft des Glaubens. Und Gott ist ein Gott des Feuers. Der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der Gott. Und so geht es auch mit dem Glauben. Entdecke die Kraft des Feuers, des Glaubens, des Heiligen Geistes. Fange Dinge zu tun, und dein Leben zu verwirklichen. Tue und lasse. Und zwar, meine Botschaft ist, tu und lasse das, was dein Herz dir sagt. Was Gott in deinem Geist zeigt, was du vernimmst. Das, was du glauben kannst und das, was du heute glauben kannst, das kannst du auch realisieren. Das, was du dir zutraust, das, was du erwartest, was du dir wünschst, in der Bibel heißt es, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Schau auf deine Träume. Esse, worauf du Appetit hast. So einfach geht es. Weißt du, dein Körper sagt dir, was du brauchst. Nicht dein Verstand, dein Körper. Die Vitamine, die Mineralien oder die Stoffe. Die Ballaststoffe. Und Entdecke die innere Kraft, die in dir ist. In dir ist der Prophet, in dir ist der Doktor, in dir ist der Professor. Was du nicht in dir hast, das wirst du auch nicht schaffen. Ganz einfach. Dazu bist du auch nicht berufen und dazu bist du auch nicht fähig. Ich denke nur an diese blutflüssige Frau noch. Das ist ein so wunderbares Beispiel. Die sagt sich, wenn ich nur könnte, wenn ich nur könnte, das Tabu brechen. Wenn ich noch könnte, die religiösen Menschen hinter mir zu lassen. Wenn ich noch könnte, den Saum seines Kleides berühren, ich werde gesund. Und dann geht sie auf alle vier, krabbelt nach vorne, springt über ihren Schatten. Sie kann sich vorstellen, wenn ich das könnte, schaffe ich es, werde ich geheilt. Was stellst du dir vor heute Abend? Was denkst du? Was ist, was du in deinem Geist, in deinem Herzen sagen könntest, wenn ich das nur könnte? Diese Ahnung, dieses innere Bewusstsein. Und Glaube ist, dass du diesen Auftrag aufgreifst, den Gott dir gegeben hat. Aufgreifst und sagst, Herr, ja, das kann ich. Das sollte ich. Ich bin nur Frau, bin nur Arbeiter, bin nur Angestellter, bin nur einfacher Mensch. Aber ich traue mir das zu, dass ich das kann. Und so viele, auch, weißt du, wir schauen nach Amerika immer wieder drüben. So viele sind als Tellerwäscher rübergegangen und sind als Millionäre heimgekommen. Ich kann's. Ich kann. Und wir müssen wagen, das in kleinen Anfängen, nicht in ganz große weltverändernden Dingen, sondern in kleinen Anfängen einfach wagen. Wenn ich nur könnte, das Gehörte umzusetzen. Wenn ich nur könnte, meinem Herzen so einen Ruck zu geben, könnte mein Glaube wachsen. Ich könnte mehr leisten. Und ich leiste bestimmt mehr. Weißt du, es geht immer, wie gehen wir auf das Wort Gottes ein? Du hörst jetzt die Predigt heute Abend. Was machst du daraus? So wie es in der Bibel, in diesem Gleichnis vom vierfältigen Acker, da steht es, etliches viel auf dem Weg, es wurde zertreten. Gehst nach Hause, wird zerredet. Das andere fiel irgendwie auch noch auf dem Weg, das wurde von den Vögeln weggepickt. Das andere fiel unter den Dornen und Disteln, das wurde erstickt durch die Sorgen des Alltags. Das können wir nicht, das schaffen wir nicht, das geht nicht, das ist zu schwer, zu hart. Pflanzen wachsen von selbst, die musst du nicht großziehen. Das, was Gott uns gegeben hat, das Wort Gottes ist stark genug, es kann von selbst existieren und sich entwickeln. Wir müssen nur Raum geben dem Heiligen Geist. So ist auch der Glaube. Einfach sich nicht wegnehmen lassen. Und der Teufel ist so raffiniert und versucht ganz bewusst, gezielt, den Samen, das Wort Gottes zu klauen. Das ist nichts für dich, das schaffst du sowieso nicht. Probier es gar nicht. Du bist ihm gar nicht gewachsen. Die Gaben des Geistes werden nicht durch Fragen und Bitten empfangen, sondern sie werden vom Heiligen Geist verteilt. Plötzlich sagst du, aha, also wenn der das kann, wenn es bei denen möglich ist, wenn die es geschafft haben, und die haben bestimmt nicht die besseren Voraussetzungen gehabt. Im Gegenteil, sie haben mehr negative Dinge gehabt, die ihnen widersprochen haben. Wenn ich daran denke, die vielen im Hebräer 11, die haben keinen Heiligen Geist gehabt, die haben keine Bibel gehabt, die haben kein Neues Testament gehabt, die haben keinen Jesus gekannt und dennoch haben sie ihren Glauben verwirklicht und realisiert. Und du hast den Heiligen Geist, du hast die Bibel, das Neue Testament, du hast die Gemeinde. Für jedes Geschenk und jede Gabe gibt es einen bestimmten Zweck. Und frag dich, wozu bin ich geboren? Was ist der Sinn meines Lebens? Der Glauben muss aktiv werden. Wenn du es brauchst, ist es da. Wenn die Not da ist, ist es da. Wenn die Schwierigkeiten da sind, du musst nur eines zum Herrn rufen. In der Bibel heißt es, rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Du hast ein Problem, fang an zu beten. Weißt du, die Probleme sind Wegweiser. Die Probleme, die Schwierigkeiten, die Nöte, die Krankheit, das Elend, was auch immer ist, das sind Wegweiser. Da musst du nur anfangen, die Dinge zu nützen. Löse deine Probleme und mach aus deinen Problemen ein Projekt. Und dann plötzlich merkst du, ich bin in Not, ich bin in Schwierigkeiten, du rufst zum Herrn und plötzlich setzt du Hormone frei. Ich habe irgendwo gelesen, wenn jemand angegriffen wird und dem an den Kragen geht, um sein Leben geht und um sein Leben kämpfen muss, der entwickelt 7-mal mehr Energie als sonst. Plötzlich setzt er Kräfte frei. Du weißt gar nicht, was in dir drin steckt. Und wir sollen den Herrn anrufen, wenn es uns dreckig geht, wenn es uns schlecht geht, wenn wir todkrank sind. Aktiviere deine Hormone. Der Heilige Geist wird dich erinnern, heißt es in der Bibel, wenn du gehört hast. Also für mich ist die Predigt etwas so wie ein Computer, ich speichere das nur. Du kannst es nicht gebrauchen, ist gerade, verstehst du, ich höre das, der hat was Gutes erzählt, dennoch bleibe ich stets an dir, so wie in der Pastor dort. Pastor Dörr hieß er, glaube ich. Verstehst du, so hieß er, verstehst du? Dennoch bleibe ich stets an dir. Weißt? Und dann wirst du erinnert in eine Situation, wo es brauchst. Und solange du es nicht brauchst, wirst du nicht erinnert, ist auch nicht nötig. Die Gabe des Glaubens ist mehr als nur Optimismus, positives Denken. Ist etwas, was plötzlich der Heilige Geist sagt, siehe, dennoch bleibe ich stets an dir, halt's fest, lass nicht los, gib nicht auf. Und dieser Glaube wird vom Heiligen Geist erweckt und von Gott und vom Heiligen Geist aufgebaut und genährt und plötzlich kommt mehr dazu, mehr, du wirst aufgebaut und plötzlich stehst du da, wie ein Herkules, wie ein Riese. In der Bibel steht das altes Martin Luther Deutsch, vom David, da heißt es, und David ermannte in Gott. Verstehst du, er wurde richtig Mann. Er ermannte in Gott, im Herrn. Er hat sich so stark, so angepowert. Und wir sollen uns in Gott anpowern. Durch Botschaften, Offenbarungen, Bibelstudium, Gebet, Predigt und was weiß ich alles. Dieser Glaube glaubt, dieser von Gott gegebene Glaube glaubt gegen alle Umstände. Auch alles, wenn alles widerwärtig ist. Und genau, wenn das Gegenteil ist und dann die Diagnose vom Arzt ist unheilbar. Ich habe so viele Fälle erlebt, wo der Arzt sagte, unheilbar, das geht nicht. Ich denke nur an unsere Schwester Olga, die hat Krebs gehabt, einen Arm verloren und was weiß ich alles und wurde bestrahlt und die Bestrahlung hat sie gesagt, das funktioniert sowieso nicht und das hilft sowieso nicht. Und ich habe neulich besucht und die strahlt und sagt, ich bin wieder vollkommen hergestellt. Ich habe ein anderes Problem. Weißt du, du wirst wieder hergestellt und hast ein anderes Problem. Aber du überwindest die alten Probleme, die dir zu schaffen machen. Und die hat diese Frau bewundert. Sie ist eine Russin und ich bewundere sie. Sie ist so stur, so hartnäckig, so brutal. Wenn sie merkt, das ist nicht ihr Weg, sie sagt, entlässt sie sich selbst aus dem Krankenhaus, bestellt ein Taxi und geht nach Hause. Ihr könnt mir sowieso nicht helfen. Weißt du, wir müssen genau wissen, ist es von Gott oder ist es nicht von Gott? Und wenn du das weißt, ist es von Gott, dann kannst du dein Taxi bestellen und nach Hause gehen. Aber wenn es nicht von Gott ist, bleib im Krankenhaus, bis die Ärzte dich wieder gesund pflegen. Aber ich war so erstaunt, die ist wie neu geboren. So kenne ich sie gar nicht. Der Glaube ist kein normaler Glaube, auch nicht, wenn du russisch bist oder aus was weiß ich, wo du herkommst, du bist abgehärtet und abgebrüht bist. Der Glaube ist etwas, was nicht auf unseren Mist gewachsen ist, Brüder und Schwestern. Dieser Glaube wird durch den Heiligen Geist genährt. Ich will oder ich will nicht. Ich kann oder ich kann es nicht. Und wir wissen eines, mit Gott schaffen wir das. Wenn Gott uns wirklich so erfüllt, wenn er uns so stark macht, so wie einst Paulus auf der Überfahrt nach Rom, diese Geschichte in der Apostelgeschichte, diese Überfahrt da, die letzten Kapitel in der Apostelgeschichte, er wird als Gefangen nach Rom transportiert, er sagt dem Kapitän, du, ist es nicht gut, wenn wir jetzt bei diesem Wetter losfahren, jetzt im Herbst, da gibt es diese Herbststürme und die sind gefährlich. Aber der Kapitän weiß und der liebe Bruder Paulus muss sich fügen. Und dann kommt der Sturm. 14 Tage sehen sie keine Sonne. Überleg einmal, du bist auf dem Meer und die Stürme kommen und du siehst 14 Tage keine Sonne. Nur Sturm und Wellen. Und in dieser irgendeiner Nachtsituation, Paulus ist auch verzweifelt, oh lieber Gott, ich sehe die Sonne nicht. Wie soll es mit uns weitergehen? Und da heißt es, und plötzlich steht der Engel Gottes an seiner Seite. Und der Engel Gottes sagt, Paulus, mach dir keine Sorgen. Das Schiff wird kentern. Und alle, die mit dir fahren, werden gerettet werden. Aber das Schiff wird kentern. Und dann kommt er zum Kapitän und sagt, Kapitän, heute Nacht ist der Engel Gottes an meiner Seite gestanden. Er hat mit mir gesprochen. Wir sollen zuerst mal uns richtig satt essen. Und Dann hat er noch das Abendmahl mit den 200, über 270 Leute, das Abendmahl noch mit denen gefeiert. Und dann sagt er, und jetzt schmeißen wir alles über Bord, damit das Schiff erleichtert wird. Damit wir ein bisschen weiterfahren können, bis wir eine Sandbank erreichen können. Und du siehst, was für eine Autorität der Apostel Paulus hat. Wenn Gott zu dir gesprochen hat, hast du eine Autorität in deiner Situation. Weißt du? Und dann sagt er auch die Nichtschwimmer, sie werden alle errettet werden. Denn Gott hat gesagt, alle, die mit dir mitfahren. Und wenn Gott zu dir etwas gesagt hat, dir etwas gegeben hat, im Traum, in Vision, beim Bibellesen, in der Predigt oder weiß ich wo, dieser Glaube wirkt weiter und ist ansteckend. Paulus hat Autorität. Und sie haben alles über Bord geworfen und nach kurzer Zeit kenterte das Schiff. Wer solchen Glauben hat, der handelt immer übernatürlich und er weiß, es wird alles gut werden. Der erzählt nicht nur Märchen vom Himmel, nur das Blaue vom Himmel. Er weiß, wir werden überleben. Er weiß, was die anderen gar nicht mehr wissen und nicht mehr verstehen. Und er weiß, wir befinden uns auf dem richtigen Weg, so wird es passieren. Was war geschehen? Der Engel ist ihm erschienen. Und du brauchst auch einen so einen Engel, der dir erscheint, der dir begegnet, der mit dir spricht, in der Nacht, wo auch immer, in diesem Sturm. Gott hat mit ihm gesprochen. Er hat ein Rhema-Wort bekommen, ein inspiriertes Wort. Wir haben das Logos, das steht geschriebene Wort, das ist im Stein gemeißelte Wort, oder was weiß ich, in der Lehntafel getrocknete Wort. Aber wir haben das Rhema-Wort, das ist das lebendige Wort. Und wenn ich predige, passiert das Rhema-Wort. Deshalb, der Glaube kommt aus dem Rhema-Wort, Römer 10, Vers 17, aus dem gepredigten Wort. Gott spricht zu einem. Und weißt du, ich predige und du machst deine eigenen Gedanken. Das sind nicht deine eigenen Gedanken, sondern Gott inspiriert dich weiterzudenken. Und du gehst nach Hause und denkst, was hat er denn alles gesagt denn? Was ist denn das alles? Weißt du, du hast plötzlich einen übernatürlichen Glauben bekommen. Etwas, du kannst sagen, ja gut, wenn das wahr ist, wenn es wirklich stimmt. Du bekommst das Zeugnis des Geistes, dieses übernatürliche Wissen. Und durch dieses übernatürliche Wissen werden Schwächlinge zu Helden, zu Überwinder. Durch dieses übernatürliche Wissen wirst du ja gesund. Also ich bin Gott doch so dankbar. Plötzlich weiß ich, der Herr ist mein Arzt. Das muss mir keiner erzählen. Oder schreiben oder zurufen. Arme werden plötzlich reich. Und du kannst plötzlich sagen, so wie es in der Bibel einmal heißt, der Arme spreche, ich bin reich, der Schwache spreche, ich bin stark. Aber das muss Gott zu dir zuerst gesprochen haben. Sonst bleibst du Bettler und verarmst noch mehr. Wenn Gott zu uns ein Rhema-Wort gegeben hat, du bist plötzlich auf dem Weg, du sagst, aha, hier war ich schon mal. Das, die Gegend kenne ich. Verlorene, Verzweifelte, Aufgegebene werden gerettet plötzlich durch dieses Rhema-Wort. Ich habe mal einen amerikanischen Bruder bei mir in der Gemeinde gehabt, der ist abgeschossen worden in Vietnam irgendwo als Pilot. Und zuerst hat er gedacht, ich muss irgendwas tun, dass ich aus dem Dschungel da rauskomme. Und dann hat er alles Mögliche probiert und plötzlich sagte eine Stimme, setz dich hin und bleibe ruhig. Verstehst? Setz dich hin. Er ist immer im Kreis gewandert, immer wieder, als er im Kreis lief im Dschungel, er kam immer wieder an der gleichen Stelle, wo er mal gewesen ist, wo er abgestürzt ist. Und Gott sagte, bleib hier sitzen. Und plötzlich hörte ein Hubschrauber. Und als der Hubschrauber flog, wusste, das sind meine Kollegen, meine Freunde, die suchen mich. Und dann hat er gleich gewunken und wurde abgeholt. Wir verzweifeln. Weißt du, wir verzagen, wenn wir nicht auf die innere Stimme hören. Und Gott will, dass du auf deine innere Stimme hörst. Bleib sitzen. Mach nicht so viel rum. Versuch nicht das und jenes. Du kommst immer wieder an der gleichen Stelle zurück, wo du ausgegangen bist. Das habe ich auch selber öfters erlebt. Wer den Engel Gottes gesehen hat, wer ihm begegnet hat, ist und so weiter, der kann Danke sagen und kann sagen, jetzt Herr, du hast mich in diese Situation reingebracht und du wirst mich aus dieser Situation auch rausbringen. Es ist derselbe Gott, der es zugelassen hat, dass Dinge passieren. Und derselbe Gott, der es zulässt, auch was Dinge wieder rückgängig gemacht werden, wieder gut gemacht werden und umgedreht werden und dass du wieder heimgehen kannst, getrost und gelassen. Mit dem, was passiert und so weiter in deiner Umgebung und so weiter, du kannst vieles nicht erklären. Warum, wieso? Aber Gott hat einen Plan mit unserem Leben. Der Glaube als eine Gabe, als ein Geschenk, als ein übernatürliches Wirken, das hast du jetzt nicht. Und mir fällt die Geschichte auf mit dem Lahmen dort an der Tempeltür. Da geht Petrus und Johannes zur Gebetsstunde und da kommt dieser Bettler, eine milde Gabe für einen armen Mann. Jesus hat diesen Bettler gesehen, denn der saß schon 38 Jahre an der schönen Tempeltür und bettelte. Jesus hat ihn nicht geheilt. Die Apostel haben auch lange Zeit auch nicht geheilt. Die sind da vorbeigegangen, die sind in ihre Gebetsstunde gegangen. Aber plötzlich irgendwie passiert es, dass der die anbettelt und plötzlich sagt er, Petrus, du, mir reicht's. Immer nur angebettelt werden hier. Gold und Silber haben wir nicht, aber das, was wir haben, das geben wir dir. Im Namen Jesus, steh auf. Und er macht richtig amerikanisch noch. Der stellte, steht in meiner Bibel, er stellte ihn auf die Beine. Schieß, stell dich hin, du kannst laufen, für was hast du Füße? Und der springt auf und läuft und tanzt, rennt in den Tempel. 5000 Leute bekehren sich durch sein Benehmen. Was ich sagen will? Weißt du, der Glaube muss zu einem kommen. Der Moment, dieses Rema muss an einem geschehen. Du kannst jahrelang, jahrzehntelang, sogar der Heiland kann an dir 10-mal vorbeigehen, passiert nichts. Weil die Stunde Gottes nicht war, dieses Kairos, diese göttliche Zeit. Aber jetzt passiert plötzlich, kommt Petrus und Johannes. Bis die beiden da so sicher waren, bis sie so überzeugt waren, dem Mann geben wir kein Geld, kein Cent. Steh auf im Namen Jesu. Verstehst? Die sind so gepackt worden. Weißt du, wenn der Heilige Geist über dir kommt und du das Glauben, du packst plötzlich, du, da kannst nicht mehr anders. Es gibt kein Zurück, das ist nur noch Vorwärtsgang. Erst dann haben sie dem Lahmen das weitergegeben, was er gesucht hat, wirklich. Gottes Gnade muss einem wirklich gegeben werden. Und dann muss der Augenblick reif werden. So wie bei diesem Lahmen. 38 Jahre lang wartet der Kerl. Oder ich habe euch diese Tage erzählt von Stuttgart, von dieser Frau Stadler. 25 Jahre. In der Sonntagsschule hat die Tante gesagt, Mädel, du wirst gesund werden. Die war schon da, kränklich, gebrechlich und schwächlich. Du wirst gesund werden. 25 Jahre vergehen, bis der Arzt in Urlaub geht und sagt, Frau Stadler, wenn ich zurückkomme, weiß ich nicht, ob Sie noch leben. Ich wünsche Ihnen alles Gute. In Freiberg lebte sie damals, in Stuttgart. Und dann schrieb sie mir, Pastor, kommen Sie ganz schnell. Ich brauche Gebet. Und ich komme und bete mit der Frau. Und der Herr hat sie aufgerichtet. Die Frau war, weißt du, als sie dort ankam und die Frau Stadler sah, war geschockt. Ich bin gar nicht mehr weiter ins Zimmer gegangen. Im Flur habe ich mit ihr gebetet, die Hände aufgelegt. Und Gott gibt mir ein prophetisches Wort. Du wirst gesund werden. Dann sagte, das hat mir die Sonntagsschultante gesagt. Verstehst? Plötzlich wird sie erinnert an das Rema, an das Gotteswort vor 25 Jahren. Er hat gesagt, ja, du wirst gesund werden. 10 Tage später besuche ich die Frau. Steht an der Tür, steht eine Frau, schön frisiert, rote Lippen, Ohrringe, Adrett angezogen. Dann, ich dachte, es wäre die Tochter. Habe gedacht, ich möchte zur Frau Stadler. Dann sagt, das bin ich. Und dann hat sie mir erzählt, was Gott für ein Wunder getan hat. Du wirst gesund werden. Du brauchst einen Rema. Geh in dein Leben zurück und frag dich vor 20, 21, 25 Jahren, was Gott dir mal gesagt hat, dir gezeigt hat, dir aufgeschlossen hat. Der Glaube muss wachsen. Das geht nicht so schnell. Ich denke an Josef, da sind auch 20 Jahre vergangen, bis er König von Ägypten geworden ist. Oder Jakob, bis er mit 2 Heeren nach Hause kam, sind auch 21 Jahre vergangen. 7 Jahre und nochmal 7 Jahre. Das ist Gottes Tempo. Immer zu 7. So, das Wort Gottes. Das Wort Gottes kam, er ging, bewirkte, passierte, was weiß ich auch immer. Kannst du es glauben? Jetzt, nach 25 Jahren, ich soll gesund werden. Halleluja. Gott macht das Unmögliche möglich. Auf die Gottesstunde müssen wir einfach warten. Es ist nicht immer die Gottesstunde, wie bei diesem Lahmen hier dort im Tempel. 38 Jahre sitzt er da und bettelt. Was weiß ich, wie viel er sich zusammen gebettelt hatte. Aber das war nicht alles, was er brauchte. Und wir müssen warten auf diese Kairos, auf die Stunde Gottes. Jesus sagt, eure Zeit ist immer, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Weißt du, was vor einer Stunde manchmal unmöglich war, kann jetzt möglich sein. So plötzlich, wenn die Zeit Gottes erfüllt ist, da kommen die zwei Brüder und beten. Weißt du, in den nächsten Minuten passiert etwas Außergewöhnliches. Und vorher war alles schwarz, dunkel, finster, trüb. Das ist ein Geschenk. Glaube ist ein Geschenk. Es wird einem übertragen. Von einer Person auf die andere. Weißt du, man sieht es, ob einer glaubt oder nicht. In Apostelgeschichte 14 von Vers 8, da ist die Sache in Lystra. Paulus predigt dort. Und da heißt es, und es war ein Mann in Lystra, der saß da ohne Kraft in den Füßen und war gelähmt vom Mutterleib an. Und er hatte noch nie gehen können. Muss vorstellen. Und damals gab es noch keine Rollstühle und Pflegepersonal und was weiß ich, was alles, Gehhilfen, den ganzen Zirkus. Und da hörte, der hörte Paulus reden. Und als dieser sah, als Paulus sah und merkte, dass er glaubte. Wie ist es, wenn einer glaubt? Weißt du, wenn einer so sitzt, was will er mir sagen? Was mir erzählt? Und wenn einer sich bückt und nach vorne sitzt, der ist neugierig und als er sah, was er glaubt, dass er glaubte, in aller Liebe. Ihm könnte geholfen werden. Als er sah, dass er glaubte, ihm könnte geholfen werden. Überleg einmal. Kannst du auch glauben, dass es dir geholfen werden könnte? Da sprach er mit lauter Stimme, du da hinten, stell dich auch aufrecht auf deine Füße. Ja, das habe ich noch nie gemacht, Bruder. Spielt keine Rolle. Er sah, dass er glaubte. Und er sprang auf und ging umher. Da aber das Volk sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimmen und riefen auf Lykonisch, die Götter sind herbeigekommen zu uns Menschen, sind uns gleich geworden. Und sie nannten Barnabas Zeus und Jupiter und Paulus Hermes, weil er das Wort führte. Versteht, die Menschen vergöttern gern, gleich, was sind ganz normale Menschen. Gott wirkt durch ganz normale Menschen, da muss kein Jupiter und kein Hermes kommen. Wenn der Glaube aktiv wird und er sah, dass er glaubte, Halleluja, sieht man, dass du glaubst. Und das ist plötzlich wieder ausgewechselt, er sprang auf. Ich kann mir vorstellen, wie das passiert. Ich habe solche Dinge schon mal erlebt im Gottesdienst, in den Gottesdiensten. Apostelgeschichte 14, Vers 15. Die natürlichen Menschen begreifen Gottes Handeln nicht. Sie denken, es sind Götter runtergekommen. Vergiss die ganze Götterei. Die Männer, Paulus sagte hier, Brüder, was macht ihr da? Wir sind auch unsterbliche Menschen, wir sind auch sterbliche Menschen und wie ihr und predigen euch das Evangelium und wollen, dass ihr euch bekehrt zu den von nichtigen Göttern zu dem lebendigen Gott. Zwar hat er in vergangenen Zeiten alle Heiden in Dunkelheit ihren Weg gehen lassen, aber jetzt hat er sich euch offenbart und ist gerade dabei, euch noch zu zeigen, ich kann etwas. Wir sind ganz normale sterbliche Menschen. Viele denken, da muss ein Herrgott vom Himmel kommen, Jupiter und Hermes. Nein. Ganz stinknormale Menschen, die an Gott glauben, Gott vertrauen und so weiter. Der kann etwas tun. Der kann etwas bewirken. Und obwohl sie sagten, lass die Finger weg, verehrt uns nicht, bringt uns kein Opfer. Und das sehe ich auch wieder, Apostelgeschichte 14, Vers 19, dieser Mob, da kommt dieser Mob von Antiochien, sind die Juden, die dort kamen und haben überredet, komm, das sind alles nur Spinner, Zauberer, Magier, was weiß ich, was sie erzählten. Und die schleiften Paulus zur Stadt hinaus und steinigten ihn und meinten, als er dort draußen lag, er wäre gestorben. Und als aber die Jünger sie umringten und stand er auf und ging in die Stadt. Weißt du, Gläubige, die stehen auf, die lassen sich da nicht abfimmeln, steinigen, kreuzigen und hinrichten. Die schütteln den Staub ab und sagen, wir machen weiter. Das ist keine Spinnerei, das ist was ganz Normales. Gott wirkt, wenn wir glauben, wenn wir seinem Wort vertrauen, wenn wir Gott Raum geben. Er sah, dass er glaubt. Das war der Schlüssel. Und die Bibel sagt immer wieder, Jesus sagt immer wieder, nach deinem Glauben soll es geschehen. Ganz einfach. Nach deinem Glauben. Nach dem, was du drin im Herzen hast, was dir offenbart worden ist, nach dem Glauben, das, was dir vom Himmel geschenkt worden ist, aha, aha, dieses Aha-Erlebnis, wir brauchen dieses Aha-Erlebnis, dem Glauben, der Gott in dein Herz übertragen hat, bei der Predigt, bei dem Zuhören, aha, das ist es. Oder wir sagen oft in Gottesdiensten Amen. Amen heißt es, so sei es. So sei es. Aha, kannst du auch Amen, so sei es in deinem Leben sagen? Du musst also kein großer Künstler sein. Du liest die Bibel und du sagst, aha, das, was hier drin steht, das will ich auch haben. Und das ist auch für mich. Gott hat keine Stiefkinder. Gott hat keine Fremdlinge, Ausländer. Gott will allen Menschen, dass allen Menschen geholfen werden und dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und als er sah, dass er glaubte, wenn du nach Hause gehst, Gott sieht, ob du es glaubst oder nicht. Weißt du, du kannst Menschen was vormachen, aber Gott kannst du nichts vormachen. Gott sieht das Herz, sieht die Gedanken von ferne. Und nach deinem Glauben soll es geschehen. Levi Petrus war bei uns mal in Stuttgart. Er hat so Lieder geschrieben, herrliche Lieder, war Baptistenpastor in der Philadelphia-Gemeinde in Stockholm. Ich habe ihn noch kennengelernt. Ich bin Gott dankbar, dass ich solche Männer des Glaubens kennengelernt habe. Seine Frau war todkrank, war im Krankenhaus und die Ärzte haben gesagt, sie wird sterben, sie wird nicht diese Woche überleben. Was hat Levi Petrus gemacht? Er hat seine Frau aus dem Krankenhaus rausgeholt und dann, weißt du, ein Pastor, wenn der Teufel findet sofort einen Punkt, wo er einhaken kann und dann stand es groß in dem Dagen der Stockholmer Zeitung, Levi Petrus, der Mörder seiner Frau. Weil er seine Frau aus dem Krankenhaus geholt hat und dort nicht sterben und krepieren ließ. Und dann ist er auf die Knie gegangen und sagt, lieber Gott, du kannst nicht diese Blamage auf mein Leben ruhen lassen. Ich bin der Mörder meiner Frau. Dann hat er dieses herrliche Lied im Pfingstjubel geschrieben, Gottes Verheißungen bleiben, Himmel und Erde mag brennen, sein Wort bleibt bestehen und was weiß ich. Also das, dann liest man dieses Lied, das ist ein wunderbares Lied. Im Glauben entstand, als der Dagen schrieb, lebe Petrus, der Mörder seiner Frau. Er hat gebetet und seine Frau ist gesund geworden noch und hat den Dagen aufgekauft. Das war seine Tageszeitung der Pfingstgemeinde damals. Dann ist vom Baptisten zum Pfingster gegangen, die Zeitung aufgekauft und seine Frau hat gelebt. Ich habe sie nicht mehr kennengelernt, aber ich habe Levi Petrus kennengelernt und was er dort bei uns im Gottesdienst erzählt hat. Er musste durch die Tiefen gehen und festhalten, Gottes Verheißungen bleiben, Himmel und Erde mag brennen, Gottes Wort bleibt bestehen. Und die Frau hat fast 30 Jahre noch gelebt. Halleluja. Gott ist gut. Gott ist gut. Aber Gott ist auch treu und er testet uns, ja, bis es nicht mehr geht. Und als er den Glauben sah, ich weiß, wovon ich spreche, Gottes Verheißungen bleiben. Himmel und Erde mag brennen. Gottes Wort bleibt bestehen. Halleluja. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und dein Wort ist nichts anderes wie Wahrheit, wie Leben, wie Kraft, wie Gnade. Herr, und wir halten uns an dein Wort fest. Und ich möchte, dass meine Geschwister, die heute Abend dein Wort hören und noch hören werden in den nächsten Minuten, Herr Jesus, hilf, dass dieses Wort Frucht bringt. Dass sie festhalten, Gottes Verheißungen bleiben. Himmel und Erde mag brennen, Gottes Wort bleibt bestehen. Halleluja, ich segne alle, die einfach wagen, die einfach riskieren, die einfach sich vor dir niederwerfen und sagen, Gott, mir ist alles egal, komme ich um, so komme ich um. Aber deine Verheißungen, dein Wort geht in Erfüllung. Dein Wort ist Leben, dein Wort ist Geist. Gott will unseren Glauben schenken, dieses Aha-Erlebnis, indem er uns persönlich begegnet, wie den Emmaus-Jüngern. Plötzlich sind ihre Augen geöffnet. Du bist verzweifelt, du bist verzagt. Und Gott sagt auch für dich heute Abend, schau nicht auf deine Probleme, sondern siehe, ich öffne dir die Augen und um dich sind Millionen, Milliarden von himmlischen Heerscharen, die dich beschützen, bewahren. Und Gott sagt, ich will für dich streiten und du sollst stille sein. Verzage nicht, gib den Mut nicht auf. Gottes Wort ist wahr. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen.